Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Apostelgeschichte 7, 51 bis 60 ist heute der Predigttext. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht befolgt habt. Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach: Siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes namens Saulus. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er.
Ich grüße euch. Und genau, heute geht es um Apostelgeschichte 7. Und ja, vielleicht versucht ihr euch das mal ein bisschen vorzustellen, in welcher Situation da Stephanus eigentlich ist. Ja, also er steht da vor dieser Gruppe von Menschen, die alles andere als wohlgesonnen gegenüber ihm sind, sondern sie sind wütend, sie sind zornig auf ihm. Und das sind sie nicht, weil er irgendwie sie jetzt beleidigt hat oder weil er ihnen irgendwas weggenommen hat, sondern weil er zu Jesus steht. Ja, und Stephanus weiß jetzt, was er jetzt sagen wird, das wird entscheiden, es wird jetzt wirklich um Leben und Tod entscheiden von ihm. Und er könnte das Ganze vielleicht für sich einfacher machen. Ja, er könnte vielleicht die Botschaft ein bisschen abschwächen, er könnte vielleicht das ein bisschen diplomatischer formulieren, war vielleicht nicht so gemeint oder sowas. Und vielleicht würde das die Situation auch beruhigen, aber er weiß, wenn er das machen würde, dann würde er seinen Herrn verleugnen. Und dann ist die Frage, ja, auch wenn ich mir diese Frage stelle, wenn ich da vorne stehen würde, so vor diesen Leuten, würde ich da standhalten? Würde ich schweigen? Würde ich kämpfen? Oder würde ich dem Ganzen versuchen auszuweichen? Und ja, so führt uns dieser Text eben in eine Situation, wo Widerstand nicht nur unangenehm war, sondern wo er auch tödlich endete. Und die entscheidende Frage in diesem Text ist nicht, wie mutig war eigentlich Stephanus, sondern die Frage ist eher, was passiert, wenn Menschen sich gegen Gott stellen? Und was trägt einen Menschen, der solche Anfeindungen widerfährt, wenn eben der Widerstand eskaliert? Und genau, nochmal halt zur Zusammenfassung, wo befinden wir uns hier? Also wir befinden uns eben im Abschluss einer langen Rede von Stephanus, wo er 50 Verse lang zusammenfasst, so die Geschichte Israels einen Abriss gibt, um den jüdischen Führern, vor denen er steht, um ihnen ein Problem zu vermitteln. Aber bevor wir jetzt noch tiefer in den Text eintreten, wollen wir uns erstmal anschauen, wer ist überhaupt Stephanus? Dafür müssen wir verstehen, wir befinden uns in der Zeit nach der Auferstehung. Ja, also Jesus ist schon auferstanden, er ist schon in den Himmel gefahren und hat schon den Auftrag rausgebracht. Ja, er hat schon seine Jünger, hat er ihnen den Auftrag gegeben, wie Jürgen das letztes Mal auch betont hat, Zeugen zu sein in Jerusalem, im umliegenden Gebiet und natürlich auch bis ans Ende der Welt. Und zum Zeitpunkt von Apostelgeschichte 6, ein Kapitel vorher, ja, da ist die Botschaft so in Jerusalem schon weit verbreitet, ein bisschen auch drumherum. Und die Gemeinde der Jünger wächst und wächst und wächst. Es geht voran. Allerdings gab es ein Problem. Und zwar war es so in der Gemeinde, dass ein paar Juden, die nicht selbst aus Jerusalem stammten, hatten festgestellt, dass ihre Witwen von der Lebensmittelverteilung irgendwie ein bisschen nicht gut gesehen wurden oder benachteiligt wurden. Und das haben die halt den Aposteln gesagt. Hier, was machen wir jetzt? Und die Apostel haben gesagt, naja, wir sind eigentlich ganz schön beschäftigt, wir müssen rausgehen, wir müssen die Botschaft bringen. Also was machen sie? Sie schnappen sich 7 gottesfürchtige Männer und die sollen dann diesen diakonischen Dienst übernehmen. Und einer dieser 7 Männer ist Stephanus. Und er wird beschrieben als ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Und er ist wirklich, ja, er ist mit dem Heiligen Geist unterwegs und man sieht das. Ja, er tut nämlich Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Und soweit ist das auch alles erstmal super. Aber das Ganze bleibt nicht lange ungesehen. Und schon bald kommt Widerstand von einigen Juden. Und ihre Anklage lautet: Stephanus lästere gegen den Tempel und gegen das Gesetz Mose. Ja, sie rechtfertigen das irgendwie mit, ja, Jesus hat ja anscheinend gesagt, dass er den Tempel zerstören will und dass er die ganzen Gebräuche, die uns überliefert worden sind, auch ändern will. Weil das aber verdrehte Wahrheiten sind, müssen sie auch falsche Zeugen aufstellen, um ihn wirklich halt richtig dran zu kriegen. Ja. Und so wird Stephanus vor den Hohen Rat gestellt, ja, vor der höchsten jüdischen Behörde. Darüber kommt dann der römische Statthalter. Und dort bittet man dann, ihn sich zu verteidigen. Ja. Und die Verteidigungsrede des Stephanus hat eine Funktion, nämlich will er damit Israel einen Spiegel vorhalten. Er will ihnen zeigen, wie sie eigentlich vor Gott stehen. Und das Ganze erreicht dann in unserem Text den Höhepunkt. Ja, es kommt wirklich zum Showdown. Und Stephanus macht eben eine geistliche Wahrheit klar, nämlich, dass er zeigen will: Israel, du hast dich kein bisschen gebessert. Ja, es ist immer noch das gleiche Problem. Und zwar das Hauptproblem ist, die Hauptanklage lautet: ihr widersetzt euch alle Zeit dem Heiligen Geist. Ihr widersetzt euch dem Heiligen Geist. Und wenn du sowas diesem Hohen Rat sagst, diesen jüdischen Führern, ist das eine sehr schwere Anklage. Und er legt eben die Begründung in der Vergangenheit dieser Nation. Und zwar den Blick ins Alte Testament, den Stephanus macht, der zeigt, dass Israel immer, wenn Gott einen Retter schickt, ja, immer wenn Gott eingreift und hilft, dann kommt Israel und stößt diesen Retter von sich weg, ja, den lehnen sie ab und der passt ihnen dann irgendwie doch nicht. Und diese Rebellion, die Israel immer wieder zeigt, ist nicht eine Rebellion gegen Menschen. Ja, es sind nicht die Propheten, die Gott einsetzt und die sie verwerfen, die das Problem sind. Und genauso hassen diese jüdischen Männer auch nicht Stephanus, sondern sie hassen den Geist, in dem Stephanus auftritt. Im Endeffekt hassen sie Gott. Und deshalb macht Stephanus diesen Punkt auch so deutlich, ja, dass der Widerstand gegen Gott ist, ja, gegen den Heiligen Geist. Und auch wenn am Ende die Leidtragenden, die das abbekommen, eben Menschen sind, aber es ist im Kern wirklich ein geistlicher Kampf gegen Gott höchstpersönlich. Und diese Verfolgung von Gottes Leuten, ja, die bezieht Stephanus in Vers 52 sogar auf Jesus, ja, weil den Jesus hatten sie ja auch auf dem Gewissen, den haben sie ans Kreuz gebracht, das haben sie ja erfolgreich geschafft. Und wenn sie schon Gott hassen, ja, wie viel mehr werden sie dann seinen Sohn hassen? Und deshalb will Stephanus eben klar machen, es geht hier um ein geistliches Muster, das sich durch die Geschichte Israels von vorne bis hinten zieht. Und als er dann eben seine Rede beendet, als er zum Schluss kommt, ja, da entfacht er auf einmal dieses Feuer in den jüdischen Männern, ja, in den Männern des Hohen Rates. Und da steht dann im Vers 54, als sie aber dies hörten, ergrimmten sie in ihren Herzen und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Also Stephanus bringt hier wirklich das Fass zum Überlaufen und auf einmal fangen diese Männer an, in so eine unbändige Rage zu kommen. Die fangen an zu toben und sind auf einmal vollkommen außer Kontrolle. Und für sie gibt es jetzt nur noch ein einziges Ziel. Stephanus muss weg. Ja, wir müssen den irgendwie beiseite kriegen. Und da gibt es auch keine weiteren Diskussionen mehr. Da gibt es auch kein Gerichtsurteil, was er eigentlich verdient hätte. Da gibt es nur noch diese Mordlust, dieses irgendwie müssen wir den jetzt hier wegschaffen. Und so schleppen sie ihn, ja, gewaltsam weg, stoßen ihn aus der Stadt raus und beginnen sich auf ihn zu stürzen. Und Stephanus, der vielleicht bis eben noch eine Hoffnung hatte, dass er da irgendwie wieder rauskommt, sieht sich jetzt diesen Männern, dieser wütenden Meute entgegengestellt. Und vielleicht wusste er auch zuerst gar nicht, wie ihm geschieht. Ja, vielleicht wusste er nicht, was jetzt genau passieren wird. Aber spätestens, als die Männer anfangen, ihre Obergewänder auszuziehen und quasi so die Ärmel hochzukrempeln, ja, und als sie anfangen, die ersten Steine aufzuheben, spätestens da weiß er, das wird ihn sein Leben kosten. Und hilflos und dem Zorn dieser Männer ausgesetzt, ja, dieser Männer, die eigentlich Gottes Stellvertreter auf Erden sein sollten, wird er gesteinigt und stirbt, menschlich gesehen, allein und elendig. Und das alles, weil er standhaft festhält und die Wahrheit ausspricht. Aber das ist es, was ihn letztendlich zum ersten Märtyrer des Christentums macht. Aber stirbt Stephanus wirklich allein? Hat er wirklich eine Niederlage erlitten? Also Moment, eigentlich ist hier aus dem Text heraus, ist das gar nicht der Fall. Ja? Schließlich hat Gott diese ganze Situation in seiner Hand. Und auf die Frage, wo ist denn Gott in dem Leid des Stephanus? Na, da kann man nur sagen, er ist direkt da. Also wenn wir einen Schritt zurückgehen, ja, dann ist es Stephanus, der hier Jesus höchstpersönlich begegnet. Ja, auf einmal öffnet sich der Himmel und da sieht Stephanus die Herrlichkeit Gottes und Christus zur Rechten stehen. Und auch wenn der Rat, ja, der Hohe Rat, der will das weder sehen noch hören, egal was Stephanus da sagt, aber Jesus steht zu seinem Zeugen. Und ich glaube, in dem Moment, wo Stephanus Jesus da stehen sieht, wo Jesus dabei ist, ich glaube, da wusste Stephanus, ich hab alles richtig gemacht. Es ist gut, dass ich hier bin, ja. Es ist nicht aus Gottes Hand irgendwie entglitten, sondern Jesus befürwortet meine Taten. Ja. Und ab hier ist es dann, glaube ich, auch so, dass, ja, dass Stephanus jetzt so auch die Kontrolle abgeben muss. Ja, und jetzt quasi Stephanus aus. Und Gott, du übernimmst jetzt das Ruder, du darfst jetzt ran. Und Stephanus durfte wirklich in dieser Situation nochmal erleben und erfahren, was es bedeutet, ernsthaft ein Stellvertreter Gottes zu sein und den Heiligen Geist in sich zu tragen. Und die Worte aus Markus 13, Vers 11 wurden für ihn auf einmal gelebte Realität, wo Jesus nämlich sagt: Und wenn sie euch hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt vorher nicht, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Nochmal, nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Und so konnte sich Stephanus voll und ganz darauf verlassen, dass ab hier der Heilige Geist übernimmt. Ja, quasi wie Autopilot, ich nehme die Hände weg, jetzt Gott, gebrauch das Ganze, du bist dran. Und was das mit ihm gemacht hat, dieses Vertrauen, das sehen wir in den Versen 59 und 60 nochmal ganz besonders. Ja, wo er sagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und wo er sagt, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und das sind hier starke Parallelen zu Jesus. Könnt ihr gerne zu Hause nochmal in einem Selbststudium vertiefen. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass zum einen Stephanus weiß, wo die Reise hingeht. Ja, für ihn ist das überhaupt nicht unbekannt, was jetzt passiert, sondern er sagt, Herr, nimm meinen Geist auf, ich komme zu dir, es geht Richtung Ewigkeit. Und zum anderen ist es auch der Heilige Geist, der in ihm auf einmal etwas bewirkt, was eigentlich entgegen aller menschlichen Regung ist, jetzt zu sagen, vergib ihnen. Das macht eigentlich keinen Sinn aus so einer menschlichen Perspektive. Aber wir sehen, wie der Heilige Geist hier am Werken, am Arbeiten ist. Und das lässt mich auch so staunen, was da eigentlich passiert. Und wir dürfen dabei nicht vergessen, dass genauso wenig wie Stephanus eigentlich der Angriffspunkt ist, ja, genauso wenig wie er das Ziel der Grund dieses Zornes dieser Männer ist, genauso wenig ist Stephanus aber auch der Held dieser Geschichte. Ja, es geht hier rein um Gott. Denn ihn hassen die Israeliten dort, ja. Und Gott ist es auch, der Stephanus hier diesen übernatürlichen Frieden gibt und diese Kraft dahinter gibt. Und deswegen kommt es auch nicht auf Stephanus' super gut überlegte Antwort an oder dass er da irgendwie das Passende sagt und so super auftritt oder so, sondern es geht um seine Einstellung gegenüber Jesus in ihm. Ja, weil Jesus ist derjenige, der hier den Männern gegenübersteht und eigentlich ist es nicht Stephanus. Und wenn ich diese Geschichte so lese, ja, so auf den ersten Blick, natürlich kommt auch dann mir die Frage, wie ich in dieser Situation reagieren würde. Ja, so, wenn ich ausgeliefert wäre vor der höchsten Instanz und da habe ich mich auch gefragt, ja, wie würde ich denn eigentlich reagieren? Könnte ich so reagieren wie Stephanus? Könnte ich so ein Vertrauen an den Tag legen und könnte ich da so diesen Glauben beweisen? Weil im Endeffekt, ja, wenn sie ein Problem mit dem Heiligen Geist haben, ja, wenn Menschen immer wieder ein Problem mit dem Heiligen Geist haben und alle, die Gott gehören, den Heiligen Geist in sich tragen und ich dazu auch gehöre, dann könnte ich auch so einen Zorn abbekommen. Ja? Und deswegen habe ich zusammen mit meiner Verlobten, hatte ich vor ein paar Monaten, haben wir uns mal anhand von 2. Petrus 1 so ein bisschen diese ganzen Eigenschaften angeschaut, die Petrus da nennt. Also so Thema Glaube, Tugend, Erkenntnis und Enthaltsamkeit. Und wir haben einfach mal diese ganzen Punkte genommen und uns so angeschaut, so ein bisschen bewertet, ja, Skala 1 bis 10, wie gut sind wir in diesen Punkten? Und dann war halt auch ein Punkt, standhaftes Ausharren. Und da habe ich auch überlegt und dann habe ich zu Oksana halt dann gesagt, ehrlich gesagt, weiß ich das nicht, wie gut ich darin bin. Also ich weiß nicht, wie gut ich mit so diesen Situationen umgehen kann, wenn wirklich so Leid auf einmal auf mich zukommt, wenn ich auf einmal Widerstand so erfahre und kann ich nicht so genau sagen. Aber wenn ich mir bewusst werde, in diesem Text hier, ja, dass es auch da nicht um Stephanus geht, dann realisiere ich auch, dass in solchen extremen Situationen, wenn auch ich da reingelangen würde, es auch nicht auf mich ankommt. Ja, dass nicht ich derjenige bin, der die Kontrolle dann behalten muss. Also das Entscheidende ist dann nicht, wie ich mich verhalte oder ob ich jetzt sagen könnte, ich bin bereit, ja, da irgendwo nach Somalia zu gehen und was weiß ich da, mich irgendwelchen Angreifern hinzustellen oder so. Ja, ist nicht die Frage, sondern entscheidender ist es, wie stehe ich eigentlich zu Jesus? Ja, ist Jesus mein Herr? Ist meine Identität geklärt? Wer ich bin und zu wem ich gehöre. Und wenn das der Fall ist, ja, wenn meine Identität geklärt ist, dann wird in solchen Momenten der Verfolgung, ja, wo es wirklich hart auf hart kommt, dann wird sowieso der Heilige Geist das übernehmen und mich da durchtragen. Das ist ja genau das, was Markus 13, Vers 11, was Jesus dort sagt, ja, und was auch Stephanus durchmachen musste. Und ich hoffe, diese Erkenntnis nimmt nicht nur mir so ein bisschen den Wind aus den Segeln, ja, sondern auch euch, wenn ihr euch vielleicht auch Sorgen macht, ob ihr so wie Stephanus sein könntet oder ja, so ein Glaubenskämpfer. Es kommt nicht auf uns an, sondern es kommt auf Gott an, der in uns wohnt. Und dafür müssen wir ihm natürlich auch Raum geben. Ja, dafür muss er natürlich auch in unserem Leben sich ausbreiten dürfen. Und deswegen auch nicht falsch verstehen, ja. Das bedeutet auch nicht, dass wir jetzt irgendwie gar nichts mehr machen brauchen und so uns zurücklehnen können und ach, chillig, ah, ganz entspannt, Gott macht alles so. Weil der Text hier, 2. Petrus 1, Vers 8, der spricht immer noch davon, dass wir in diesen ganzen Eigenschaften, die da drin stehen, wachsen sollen. Ja, also auch im standhaften Ausharren sollen wir wachsen. Also es ist immer noch eine Dynamik zwischen Gott und mir, ja, und ich habe da immer noch eine Verantwortung, aber es ist trotzdem wichtig, dass ich mich nicht auf meine Fähigkeiten verlasse, ja, dass nicht ich mich da irgendwie ins Zentrum stelle, sondern dass ich mich auf Gott verlasse. Und gleichzeitig, ja, weiß ich auch, dass die Frage der Verfolgung, dass die für uns so gerade in Deutschland doch häufig sehr abstrakt ist. Ja, also wenn es darum geht, so aufgrund des Glaubens irgendwie fast ermordet zu werden oder ins Gefängnis geworfen zu werden oder solche Sachen, ja, das ist für uns natürlich recht fern. Aber trotzdem möchte ich den Blick mit euch mal darauf wenden, was passiert, wenn wir doch mal irgendwo Widerstand erfahren, eben weil wir ein anderes Weltbild vertreten. Und deshalb mal die Frage an euch, ja, wo habt ihr denn schon mal Widerstand erfahren? Oder wo musstet ihr schon mal Leid aushalten in einer gewissen Form? Oder wo kann das passieren aufgrund eures Glaubens? Was würdet ihr sagen? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Auf Arbeit, was kann passieren? Ja, aber man wird irgendwie vielleicht dümmer dargestellt oder als so ein komischer. Ja. Ja. Da ist auch die Konfrontation, ne? Was kann ich mit meinem Glauben vereinbaren? Was ist eigentlich für Jesus in Ordnung? Habt ihr noch weitere Beispiele, irgendwas, was euch, oder wo ihr denkt, ach, die, bei diesen Themen, die hier kommen, ja? Mhm. Freunde verlieren, ja. Ja? Mhm. Ja. Ja, also auch ein Thema, was mir auch gleich in den Kopf kam, ist so das ganze Thema Sexualität, Abtreibung. Auch da kommt schnell irgendwie, wird man in Konfrontationen gelangen, wenn man da halt eben was anderes vertritt. Ja, also vielen Dank erstmal. Ja. Und ja, die Frage ist dann, wenn genau sowas passiert, wenn man eben da irgendwo konfrontiert ist mit, ja, soll ich den Menschen das Gutes tun hier oder dass ich mich denen unterordne oder ordne ich mich dann eher Gott unter, auch wenn es mich was kostet? Ja, was machen wir dann? Was machen wir, wenn es unbequem wird? Ja, was macht das mit uns? Lässt uns das irgendwie entmutigt zurück? Oder lässt dich das traurig sein? Macht dich das vielleicht auch wütend? Und deswegen will ich mal, dass ihr euch am besten mit eurem Sitznachbarn, dass ihr euch mal austauscht und so vielleicht euch zwei Dinge überlegt, die euch helfen, wenn eben so eine Situation kommt, wo ihr Widerstand erfahrt, was kann ich da machen? Wie kann ich damit besser umgehen? Was würde da helfen? Was kann man machen, wenn Widerstand kommt? Okay, dann kommen wir langsam wieder zurück. Ich freue mich, dass ihr euch so viel austauscht. Ja, kann man vielleicht später nochmal vertiefen, nochmal bei einer Tasse Kaffee oder so. Aber vielleicht merkt ihr jetzt auch ein bisschen, ja, also was sind so Bereiche, vielleicht hilft das auch nochmal für euch so zu verstehen oder von dem anderen zu lernen, wo kann uns Christen eben, wo können wir eben auch mal Leid erfahren oder Widerstand? Ja? Und diese Loyalität, die wir gegenüber Jesus halten, ja, und die wir so treu auch vertreten und haben, ja, die wirft eben ganz oft nicht die Frage auf, als erstes, würde ich für Jesus sterben? Ja, aber das ist immer so, wenn man das Thema Verfolgung und Leid und sowas, dann ist gleich so, ja, würdest du für Jesus sterben? Das ist jedenfalls das, was ich mir so vorstelle. Aber eigentlich fängt das schon viel, viel früher an, nämlich in der Frage, bin ich eigentlich bereit, für Jesus schief angeschaut zu werden? Ja, halte ich sowas eigentlich aus? Lasse ich mich belächeln oder lasse ich dumme Kommentare auch mal auf mich abfahren? Oder weiche ich stattdessen aus und versuche irgendwie das ganze Thema Glauben und Jesus so klein wie möglich zu halten? Und man kann ja auch ganz unterschiedlich oder Menschen reagieren ganz unterschiedlich darauf, wenn eben sowas kommt. Ja, der eine ist vielleicht eher schweigsamer, ja, der verkriecht sich dann eher und sagt dann eher gar nichts mehr. Aber vielleicht bist du auch so jemand, der eher, wenn Diskussionen kommen, eher so offensiver reingeht. Ja? Gleich, wenn irgendwas über Jesus gesagt wird oder über die Bibel, was überhaupt nicht passt und verdreht ist, dann gehst du gleich in die Bresche rein und willst das gleich klarstellen und das muss alles passen, ja. Auch hier ist Vorsicht geboten. Ja? Also einfach nur sich durch irgendwelche Diskussionen oder durch Streit so durchzuboxen wie so ein Schläger, das kann auch nach hinten losgehen. Ja? Also egal, ob du dich eher verkriechen oder eher draufhauen willst bei Angriffen, bitte Gott, dass er dir zeigt, wo du ein Wort der Wahrheit aussprechen kannst und sollst. Und wo die Herzen vielleicht gerade so verhärtet sind, dass jegliche Diskussion abprallen würde und du das vielleicht einfach mal aushalten musst. Das kann auch sein. Und da kann vielleicht so ein kleines Gebet eine Hilfe sein, ja, vor solchen vor solchen Konfrontationen, dass ihr betet und sagt, Herr, ich weiß gerade nicht, was das hier für eine Situation wird. Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll, aber bitte hilf mir. Ja, zeig mir, was ich sagen kann und hilf mir da durch diese Situation auch durch. Und ganz wichtig bei der Sache, ja, ich möchte es nochmal betonen, wenn unangenehme Situationen kommen, aufgrund eures Glaubens an Jesus, dann vertraue Jesus das Ruder an. Vertraue darauf, dass er das übernimmt und dass er alles gut ausführt. Denn am Ende sind es auch nicht wir, die Menschen überzeugen. Wir sind es nicht, die überführen. Es ist der Heilige Geist, der das macht. Und deswegen geht es wirklich nicht um unsere schönen Worte. Es geht auch nicht um unseren Mut, sondern es geht darum, zu wem ich gehöre. Ja? Es geht darum, ob ich Jesus vertraue. Ich fasse also zusammen. Ja, was haben wir heute behandelt? Wir haben auf Stephanus geschaut. Ja, wir haben uns den gottesfürchtigen Stephanus angeschaut und gesehen, es geht hier nicht um einen besonders mutigen Christen. Ja, es geht auch nicht um einen Helden. Stephanus ist nicht stark, weil er so viel drauf hat, weil er so ein krasser Typ ist, sondern weil er weiß, zu wem er gehört. Und den Widerstand, den Stephanus erlebt, der geht nicht zuerst gegen ihn, sondern gegen Gott. Und genau dort, wo Widerstand eskaliert, wo es wirklich heiß an heiß geht, ja, da ist Gott nicht abwesend, sondern Gott ist ganz nah. Auch wenn wir es vielleicht nicht immer so sehen, wie in dieser Vision, die Stephanus hat, aber Jesus steht zu seinen Zeugen. Und wenn starker Widerstand kommt, dann seid nicht ihr die Redenden, sondern der Heilige Geist. Und das darf wirklich eine große Entlastung für uns auch sein. Ja? Dass es nicht auf deinen Mut ankommt, nicht auf deine Schlagfertigkeit ankommt, nicht auf deine perfekten Worte, dass du sagst, ach, ich kann das doch gar nicht, ich bin doch gar nicht so. Ja, das kann dich auch beruhigen. Und wenn du nächste Woche einen schiefen Blick bekommst oder einen blöden Kommentar, weil die Leute wissen, dass du an Jesus glaubst oder weil du zu deinem Glauben gestanden hast, ja, dann geh vielleicht innerlich, ja, einen Schritt an die Seite von Jesus und bitte ihn, dir zu zeigen, wo du reden sollst, wo du reden kannst oder ob du das vielleicht still aushalten sollst. Und dann vertrau nicht auf deine Fähigkeiten, sondern auf den Heiligen Geist. Denn am Ende geht es nicht darum, was ich sage, sondern zu wem ich gehöre. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.